Der Journalist Klaus Brinkbäumer, der wird morgen sein neues Buch in Berlin vorstellen. Ein Buch mit dem Titel Der amerikanische Albtraum, Faschismus made in USA. Klaus Brinkbäumer, der hat enge Verbindungen in die USA. Er hat dort studiert, er war New York Korrespondent für den Spiegel, hat von 4 Präsidentschaftswahlen in den USA berichtet, 3 Bücher inzwischen über das Land geschrieben und jetzt ist er für uns am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Brinkbäumer.
Hallo Herr Mayer, guten Morgen.
Der Krieg gegen den Iran, auch der USA, war heute schon mehrfach Thema hier bei uns auf Radio 3, auch die aktuelle Waffenruhe. Was Präsident Trump dort gerade tut, auch mit seiner Drohung von gestern, die Zivilisation im Iran auszulöschen, wie passt das in Ihr Bild von diesem Politiker?
Ja, es zeigt Allmachtsfantasien, es zeigt Hybris. Diese Wortwahl ist so zügellos, dass sie ja selbst Leute, die Trump schon seit langem beobachten oder auch begleiten, überrascht und schockiert. Auslöschung einer Zivilisation ist dann auch für Trump wieder ein neuer Begriff. Und diese Fantasie, dass er diesen Krieg einfach so begonnen zu haben scheint, ohne zu wissen, was er konkret eigentlich erreichen wollte und wie er aus diesem Krieg wieder herausfindet, das passt natürlich zu dem Bild dieses Mannes, das sich über all die Jahre geformt hat. Der hat schon imperiale Fantasien und Großmachtsfantasien und das ist durchaus ein königliches Denken, was ihn auszeichnet.
Sie kennen die USA sehr gut. Ich habe schon so ein bisschen angerissen, Ihre langen und vielen Aufenthalte dort. Aber Sie haben jetzt für Ihr neues Buch auch gezielt Gespräche geführt, natürlich unter anderem mit Leuten aus Trumps Make America Great Again Bewegung. Was haben Sie denn bei diesen Gesprächen besser verstanden über diese MAGA-Bewegung?
Da gab es einige Dinge, die mich wirklich überrascht haben. Also zum Beispiel, ich bin vom Westen ins Landesinnere gefahren, um dann die Trump-Anhänger in Bundesstaaten wie Nevada oder Arizona zu befragen. Viele von denen waren zunächst einmal gar nicht bei Donald Trump gewesen, sondern hatten sich dem jetzigen Gesundheitsminister Robert Kennedy angeschlossen, weil sie vor allem Impfgegner waren und Make America Healthy Again zu ihrer Bewegung erklärt hatten. Und als sich dann Kennedy wiederum Trump anschloss, weil Kennedy die Wahl alleine nicht gewinnen konnte und er wollte in Wahrheit ja auch nur Gesundheitsminister werden, da sind diese Leute mit rübergegangen zu Trump. Das war mir vorher nicht klar geworden. Dann ein weiterer Punkt, wie viel gleichsam religiöse Verehrung da ist, hatte ich vor dieser Recherche auch nicht gewusst. Also selbst bestens ausgebildete 25-Jährige in Washington D.C., die tolle Jobs haben, bei den Republikanern verortet sind, halten Trump für einen, dem man blind folgen sollte, weil der schon irgendwas wisse, was wir, ich zitiere jetzt die jungen Republikaner, nicht wissen können. Also spätestens seit dem Attentat von Pennsylvania, das Trump ja so haarscharf überlebt hat, wird er auf eine religiöse Weise verklärt, die ich erstaunlich finde.
Das ist ja dann für gerade so eine religiöse Verehrung für Argumente nur äußerst schwer zugänglich. Sie haben natürlich auch mit der Gegenseite gesprochen, mit Trump-Gegnern. Was haben Sie da gelernt darüber, auch vielleicht zu der Frage, warum sich die Demokraten und überhaupt das gegnerische Lager so schwer tut mit dem Widerstand gegen die Trump-Regierung?
Die Demokraten haben einen fundamentalen Nachteil, den sie bis heute, ich würde sogar sagen, nicht mal richtig verstanden haben, aber schon gar nicht ausgleichen konnten. Da geht es um Kommunikation. Trump, das wissen wir nun wirklich, bestimmt die Kommunikation, er bestimmt, worüber wir reden, weil er täglich 5, 6, 7 neue Themen setzt und die Welt so gebannt auf ihn starrt. Und er kümmert sich ja tatsächlich nicht darum, ob er nun immer die Wahrheit sagt. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Die Demokraten müssten, wenn sie denn Wahlen gewinnen wollen in der Zukunft, das kontern. Sie müssten also irgendwie kommunikative Wucht entfalten und das aber auf seriöse Weise. Das ist eine geradezu unlösbare oder jedenfalls monströse Aufgabe und der sind sie bisher kein bisschen gewachsen. Und dann noch ganz schnell ein zweiter Punkt, die sind wirklich demoralisiert durch die Wahlniederlagen der Vergangenheit. Das ist eine ganz verzagte Partei, die jetzt so langsam durch die Proteste der No-Kings-Bewegung und durch regionale Wahlerfolge hier oder dort, New York zum Beispiel, wieder etwas optimistischer und kampfeslustiger wird. Und auch weiß, dass sie bei den Midterm-Wahlen in diesem November wirklich eine Chance hätte, wenn sie es denn gut machte.
Wir waren gerade bei diesen vielen Botschaften, die US-Präsident Trump jeden Tag raushaut. Sie haben über dieses Thema auch gesprochen mit der früheren Botschafterin der USA in Deutschland, mit Amy Gutman. Und die sagt, zitieren Sie, wir sollten Trump beim Wort nehmen, gerade wenn er droht. Jetzt haben er seine Drohungen oft so was Bizarres, Wahnhaftes, aber sehen Sie das trotzdem so wie Amy Gutman?
Ja, also nicht ganz so zu 100%, wie sie es an dieser Stelle unseres Interviews formuliert hat, weil Trump immer mal droht, und das haben wir ja auch jetzt wieder gesehen, und dann das Ultimatum aber wieder verlängert, weil er, wir können es ja nur vermuten, vor der eigenen Drohung ein bisschen Angst bekommt oder jedenfalls vor den Konsequenzen zurückschreckt. Und dann entsteht dieses Bild Taco, Trump always chickens out, also am Ende gibt er dann doch immer nach. Er macht also nicht alles wahr, was er ankündigt. Was Amy Gutman aber meint, ist, dass er sehr viel von dem, was er tut, in Wahrheit vorher gesagt hat. Also im Wahlkampf gesagt hat oder in Pressekonferenzen gesagt hat. Die Menschen, die Trump beobachten oder die auch unter den Konsequenzen leiden, sollten, so sagt es Amy Gutman, nicht so überrascht sein. Das hätte man sich vielleicht vor der Wahl überlegen sollen. Trump hat all das, was er macht, angekündigt oder jedenfalls das meiste von dem.
Der renommierte Journalist Klaus Brinkbäumer, der hat seinem neuen Buch über die USA den Titel gegeben, Der amerikanische Albtraum, Faschismus made in USA. Ich spreche mit Klaus Brinkbäumer über dieses Buch, und es ist ja so, wir sollten ja gerade in Deutschland vorsichtig sein bei der Verwendung des Begriffes Faschismus. Warum sprechen Sie, Herr Brinkbäumer, vom Faschismus made in USA?
Weil es sehr viele Beobachter, Beobachterinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in den USA inzwischen tun. Vor allem auch solche, die in der Vergangenheit, also in Trumps erster Amtszeit, noch sehr viel zurückhaltender waren und damals gesagt hatten, ja, der hat autoritäre Fantasien und hin und wieder denke er postdemokratisch. Aber wir sind noch nicht da, wo Europa in den 20er oder 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war. Und das stimmte auch, und das stimmt auch in wesentlich oder in Teilen heute noch. Aber warum Faschismus? Zum Faschismus gehören ja unterschiedliche Komponenten. Ganz wesentlich ist eine Demokratieablehnung, die Verweigerung demokratischer Regeln oder die Verweigerung des Akzeptierens von Wahlergebnissen. Dann ein sehr ausgeprägter Nationalismus, der oft verbunden wird mit dem glorreichen oder scheinbar glorreichen Bild der Vergangenheit einer Nation und dann einer strahlenden Zukunft. Drittens, in diese Zukunft führt eine Übervaterfigur, die wiederum gekränkt wurde in der Vergangenheit und jetzt aber so stark ist, dass nur sie weiß, wie der Weg in die Zukunft wirklich aussieht. Trump beansprucht das für sich, ne? Dann gibt es Dinge wie die Angriffe auf Medien und Universitäten, die in faschistischen Regimen immer Kern von all dem sind, was diese Regime eben tun. Es gibt eine ästhetische Komponente. Die Magermützen sind es bei Trump oder diese Inszenierung maskuliner Kraft durch den Verteidigungsminister Hegseth. Auch ein Frauenbild, das diese Regierung ja auszeichnet, ist ein Wort, das ich ungern verwende. Da sind schon ganz schön viele Facetten. Mhm. Und dann zu einer realistischen Einschätzung führt selbstverständlich auch oder gehört selbstverständlich auch, dass manches nicht dem entspricht, was wir aus Europa kennen. Natürlich gibt es keine Generalmobilmachung, es gibt keine Konzentrationslager in den USA, aber diese Angriffe auf Migranten und Minderheiten gibt es eben schon. Und dann Faschismus made in USA, Sie haben es ja zitiert, meint, dass es Verstärkung durch Technologie gibt, und eine Beschleunigung durch Algorithmen und Firmen wie Palantir von Peter Thiel. Und da wird es wirklich gefährlich, weil diese Unterstützung der Bewegung eine extreme Wucht verleiht.
Und Sie schauen auch auf die Antriebe sozusagen in den Tiefen der US-amerikanischen Gesellschaft. Sie schreiben, seine Wiederwahl ist kein Betriebsunfall. Diese Wiederwahl sei Ausdruck einer Gesellschaft, die Hass und Wut ausleben will, schreiben Sie über die Gesellschaft in den USA. Woher kommt es denn nach Ihren Erfahrungen zu diesem Hass, zu dieser Wut?
Das ist eine Tatsache, man kann es als Tatsache sehen, dass ja drei Wahlen waren, wo Trump 60 Millionen und mehr Stimmen bekommen hat, auch bei der, die er gegen Joe Biden knapp verloren hat, haben viele, viele Menschen Trump gewählt. Verblüffend ist, dass es 2016 diesen Bruch in der amerikanischen Entwicklung gab und auch diese Abwendung von Traditionen oder einem Verständnis von Solidarität, das es bis dahin gegeben hatte. Die USA waren unangefochtene Weltmacht. Sie waren wirtschaftlich ziemlich robust. Es muss mit Migration zu tun gehabt haben, oder das ist jedenfalls das, was die Wissenschaftler, die sich heute damit befassen, diagnostizieren. Diese Furcht vor Migration, diese Furcht vor dem Bedeutungsverlust, die große Teile der weißen Bevölkerung in den USA haben, waren Antrieb und dann eine wirklich unschöne Diagnose. Es gibt so eine Lust an Grausamkeit, natürlich nicht in der gesamten Bevölkerung, aber in Teilen der USA, die das schon gut finden, was Trump macht, und die auch diese sehr schroffen Beleidigungen schon ganz gut finden. Und das Zurechtweisen von Frauen, also Frauen wieder an ihren Platz, das ist ja wesentlicher Teil des Project 2025, das hinter Trump steht. Eine sehr konservative Weltsicht und eine sehr männliche, sehr aggressive Weltsicht ist das.
Wenn ich das richtig sehe, dann waren die USA ja mal ein Traumland für Sie. Sie haben ja
Ja, das stimmt.
da auch länger gelebt. Jetzt ist es eben zu einem Albtraum geworden, wie Sie es ja auch in den Titel Ihres Buches genommen haben. Sehen Sie irgendwo Anzeichen dafür, dass die USA diesen Albtraum auch wieder überwinden könnten?
Ja, die gibt es, weil die USA selbstverständlich starke Bundesstaaten haben, sehr viel stärker als die Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesstaaten haben weitergehende Rechte. Sie können ganz schön viel selbst entscheiden. Dann gibt es natürlich immer noch die fantasievolle Kraft und auch den Widerstandsgeist an Universitäten oder sonstigen Stellen der USA. Das Land ist nicht mit einem Moment gleichgeschaltet worden. Aber die Zeit wird knapp, weil die Republikaner Donald Trumps das Wahlrecht so umbauen, und da sind sie dabei, das geschieht jetzt, während wir reden, ne? Dass die Demokraten, wenn es noch einige Jahre so weitergegangen sein wird, keine Wahlen mehr gewinnen können. Das ist gesetzlich, das ist ein Vorhaben, das ist noch nicht gesetzlich verankert, aber das soll gesetzlich verankert werden. Ich würde sagen, dass die Demokraten noch 3 Jahre haben, die Midterm-Wahlen in diesem Jahr und die kommenden Präsidentschaftswahlen. Und wenn sie die beide verlieren sollten, dann wird das Wahlrecht so verändert sein, dass sie danach nicht mehr gewinnen.
Das sagt Klaus Brinkbäumer. Morgen wird er in Berlin mit einer anderen USA-Expertin sprechen, mit Rike Havertz, über sein Buch Der amerikanische Albtraum, Faschismus made in USA. Morgen um 20 Uhr im Maschinenhaus in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Und das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Herr Brinkbäumer, vielen Dank für das Gespräch hier bei Radio 3.
Sehr gern. Danke Ihnen, Herr Mayer.